den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Hamburger Theaterlandschaft galt auch schon in den 1920er Jahren als eine der interessantesten der Republik. Das Genre der Theaterkritik präsentiert sich in den Hamburger Zeitungen dieser Jahre indes häufig erstaunlich unfeuilletonistisch, schematisch. Nacherzählung der Handlung, je ein Satz zu den Personen in den Hauptrollen, ein abschließender kurzer Allgemeinplatz zu Regie und Bühnenbild. Dass das so nicht sein muss, beweisen die altonaer neuesten Nachrichten vom 9. März 1925 mit ihrer Rezension einer Neuinszenierung von Der widerspenstigen Zähmung im Deutschen Schauspielhaus. Shakespeares bis heute gern gespielte Komödie bildet erkennbar nicht nur den Gegenstand, sondern hat ihren Autor mit den Initialen R.W. auch in der eigenen textlichen Form inspiriert, welche es ihm wiederum ermöglicht, eine bereits im 19. Jahrhundert einsetzende feministische Kritik an den Geschlechterbildern dieses Werkes elegant und natürlich trotzdem etwas patriarchal in seine Darstellung mit einzubeziehen. In beiden Rollen dieses Dramoletts Frank Riede.
Deutsches Schauspielhaus, Shakespeare, der widerspenstigen Zähmung. Nun, meine Gnädigste, wie hat Ihnen dieses Stück, das anzusehen ich Sie überredet habe, gefallen? Wie es mir gefallen hat? Ich finde es unerhört, abscheulich, empörend, beleidigend, entwürdigend, dumm, frech, schamlos, brutal, lästerlich, mit einem Wort. Mir fehlen die Worte. Sie sehen mich überrascht, da ich geglaubt habe, Sie würden sagen, es sei eins der entzückendsten Lustspiele, die Ihnen bekannt geworden sind. Aber ich bitte Sie, ein Stück, das sich für die Versklavung der Frau einsetzt? Natürlich, in dem Punkte sind alle Männer sich einig. Verzeihung, meine Gnädigste, Versklavung der Frau? Fühlt Katharina sich nicht sehr glücklich, nachdem der treffliche Petruchio sie klein gekriegt hat? Können Sie glauben, dass sie vor ihrer Bändigung glücklich gewesen ist? Wird sie dem guten Petruchio nicht Zeit ihres Lebens dankbar sein, weil er sie freilich mit drakonischen Mitteln, doch anders wäre es ihm in diesem Falle kaum möglich gewesen, in die ihr von der Natur gesetzten Schranken zurückgeführt hat? Schranken, Schranken, das Weib will ebenso wenig Schranken wie der Mann. Gemach, schöne, zürnende, auch dem Wesen und Wirken des Mannes sind Grenzen gezogen, die er nicht ungestraft überschreiten kann. Doch das führt uns vom Thema ab. Sie halten Shakespeare also für einen niederträchtigen Kerl, weil er das Gebot, er soll dein Herr sein, befürwortet? Na, mindestens beweist er doch, dass er die Frauen überhaupt nicht gekannt hat. Seien Sie ehrlich, halten Sie die Figur der Katharina für richtig gezeichnet? Zugegeben, dass Shakespeare, der übrigens nicht nur als der größte Menschengestalter, sondern eben wegen dieser Fähigkeit auch als der bedeutendste Menschenkenner unter den Dramatikern aller Länder und Zeiten anerkannt wird, dass, wie gesagt, dieser Dichter hier in dem göttlichen Gefühl männlicher und dichterischer Souveränität den Pinsel mit ziemlich übermütiger Laune handhabt und die Farben reichlich dick aufträgt, um die Wirkung seines Lustspiels zu verstärken, doch die Grundlinien seiner dramatischen Charaktere sind mit der gleichen unfehlbaren Sicherheit gezogen wie in all seinen anderen Stücken. Dann müssen die Frauen zu Shakespeares Zeiten eben anders gewesen sein als heute. Damals gab's ja noch keine Frauenbewegung. Nein, Gott sei... Ja, was ich sagen wollte, anders gewesen, meinen Sie? Kommen Sie darum auf diesen Einfall, weil heutzutage gewöhnlich das Umgekehrte zu beobachten ist, dass nämlich die Frauen vor der Ehe sanfte Katzenpfötchen zeigen und erst später die verderbenbringenden Krallen hervorschnellen lassen? Pfui, Sie garstiger Mensch! Inwiefern, meine Gnädigste? Ach was! Ich habe nicht Lust, mich länger mit Ihnen darüber zu unterhalten. Wir würden uns über diesen Punkt doch nie einigen. Sagen Sie das nicht, wenn sogar Petruchio und Katharina sich einig werden? Nun aber genug, Sie Unverbesserlicher. Wie Sie befehlen. und die Aufführung. Hat Ihnen die zugesagt? Im Ganzen, oh ja, die Aufführung des Regisseurs Bruno Habrecht versöhnt mich sogar ein wenig mit dem Inhalt des Stücks, denn er betont das Possenhafte so ausschließlich, dass man die Tendenz der Handlung eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen kann. Oh, ihr Frauen, wie ihr doch alle Wahrheit, die euch peinlich zu sein dünkt, in ihrer Wirkung abzuschwächen, versteht. Aber Sie haben so Unrecht nicht. Für mein Gefühl war dieses Lustspiel zu sehr als Harlekiniade hingestellt, was sich allerdings durchaus verteidigen lässt, falls man den tiefen psychologischen Kern, der sich trotz allem hinter den bunten Masken und Hüllen verbirgt, nicht sehen will oder kann. Entzückend fand ich die Bühnenbilder nach Hans Gröningers Entwürfen, dieses wundervolle Schwelgen in lichten, bunten Farben. Ja, mit dem unvermeidlichen expressionistischen Einschlag sahen beispielsweise im ersten Akt die Verbindungsbögen zwischen den Häusern nicht aus wie bemooste Mammutsrippen? Und die Lösung der schauspielerischen Aufgaben hatte man sich doch recht leicht gemacht. Elli Burgma als Katharina will ich noch gelten lassen. Der Bubikopf mit den wild geschüttelten Locken war jedenfalls im Sinne der Rolle nicht unangebracht, wenngleich in diesem ungebändigten Mädchen doch mehr steckt als die Fähigkeit zu zornigem Trampeln. Aber Georg August Koch gab dem Petruchio entschieden zu salopp und ohne den nötigen, gespielten Ernst. Sie hätten vor Jahren Marie Ferrand und Friedrich Töger im Altonaer Stadttheater dieses herrliche Paar spielen sehen sollen. Die übrigen Rollen kommen ja kaum in Betracht. Welche Namen nennt der Personenzettel? Paul Schweiger als Baptista, Hildegard Warsitz als Bianca, die ich selten so blass und ausdruckslos gesehen habe. Dann Friedrich Siems, der den Lucentio gab, Fritz Wagner als Pseudo-Lucentio. Nicht wahr, ein höchst liebenswerter, beweglicher Bursche? Ja, und köstlich fand ich auch den Ludwig Brahm mit seinem trockenen Humor als Gremio. Emil von Dollens Grumio war ebenfalls nicht übel. Es freut mich, meine Gnädigste, dass Sie also dennoch manche gute Erinnerung an diese Aufführung bewahren werden. Hoffentlich hat Ihnen der Abend ebenso viel Vergnügen bereitet wie den meisten anderen Schauspielhausbesuchern, die so freudig Beifall klatschten. Doch ich sehe, wir sind bei Ihrem Hause angelangt. Leben Sie wohl. Und wünschen auch Sie sich einen Petruchio, der Sie zu einem gehorsamen, das heißt liebeerfüllten und folglich glücklichen Frauchen erzieht. Gute Nacht, hochverehrte Gnädigste. Gute Nacht, Sie Scheusal.
Nun, Leutchen, kommt zu Bette. Drei sind gehört, doch zwei nur schlecht, ich wette. Gut Nacht, der Podcast, der traf schon oft das Weiße. Wir sind's, der heut mit Recht der Sieger heiße. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.